Die Radio Wissen 100. Der Podcast.
Tja, was soll ich sagen? Wir brauchen nicht groß drumherum reden. Hier im Studio sitzen heute Abend zwei echte Schisser, oder
Wolfgang? Das ist mir nicht peinlich, Paulus.
Nee, es ist dir nicht peinlich. Wolfgang Schiller ist bei mir im Studio. Ja, und in jeder Freundesklicke, ne, da gibt es ja einen, der so sagt, glaubt ihr, das ist eine gute Idee, da jetzt hochzuklettern? Ne? So.
Oder meint ihr nicht, das ist jetzt recht gefährlich, das anzuzünden?
Nee, also ich springe da nicht runter. Ihr könnt ja schon mal, ich gehe dann halt außenrum die Treppe. So echte Schisser halt, die gibt es. Überall, ja. Und es ist bei uns so, oder? Bei dir ist das immer noch so auch?
Ich würde nie neben der Piste fahren, irgendwie Tiefschnee oder so durch ungesichertes Gelände. Also,
genau. Nee. Bei sowas bin ich auch sofort raus. Und ich glaube, genau das ist der Grund, warum uns die Typen, die heute in der Sendung auftauchen, so faszinieren. Grenzgänger, wo niemand vorher war, spannende Typen, die wir kennenlernen.
Absolut.
Thomas Mattheim zum Beispiel, der geht für uns nochmal in Gedanken runter in die Riesending-Schachthöhle und spricht zum ersten Mal öffentlich über das Unglück vom Sommer 2014 und die spektakuläre Rettungsaktion. Er war dabei, als Johann Westhauser da unten von einem Brocken getroffen und schwer verletzt wurde.
David Göttler ist einer der besten Bergsteiger, die es zurzeit gibt. Der wollte zusammen mit dem Japaner Kazuya Hirahide im Herbst 2010 die Nordwand der Amadablam erklettern. Auf einer neuen Route eine wahnsinnig schwere Erstbegehung. Und die beiden sind dabei ziemlich tragisch gescheitert.
Und dann hören wir noch von Freddy Nock, Extremseilläufer, mehrere Male knapp dem Tode entronnen. Das ist die 100 heute Abend. Am Mikro Paulus Müller, immerhin schon mal vom 3-Meter-Brett gesprungen.
Ne? Echt jetzt?
D-Radio Wissen.
7. Juni 2014. Thomas Mattheim, Johann Westhauser, Ulrich Meyer und zwei weitere Begleiter steigen in die Riesending-Schachthöhle ein. Sie machen das alle nicht zum ersten Mal. Allesamt sind sie erfahrene Höhlenforscher. Thomas Mattheim zum Beispiel gehört zu den ersten Menschen, die die Höhle betreten haben. Er hat sie seit 2002 immer wieder erforscht. Doch bei dieser Tour passiert es. Ein Brocken löst sich von der Höhlendecke und trifft Johann Westhauser am Kopf. Folge ein Schädel-Hirn-Trauma und eine Rettungsaktion, die in die Geschichte eingeht. 11 Tage dauert es, bis Westhauser gerettet wird. 11 Tage, die Thomas Mattheim sehr genau mitbekommen hat. Ich habe mit ihm gesprochen über diese Tour vom Juni 2014, darüber, wie man auf solche Unglücke sich vorbereiten kann und wie man in so einer Ausnahmesituation reagiert. Weil das erste ausführliche Interview aus dem Team ist, Thomas, Johann und die Mitglieder des Teams haben bisher kaum Interviews gegeben, wollte ich erstmal von Thomas wissen, warum jetzt?
Es gibt viele Anfragen immer noch, halt uns wirklich sehr beschäftigt. Wir haben mit wenigen geredet, weil das Thema natürlich so breit in den Medien beleuchtet wurde. Was wir in der Höhle erlebt haben, wissen eigentlich die wenigsten. Uns ist es sehr nahe gegangen. Also wir sind ja eigentlich davon ausgegangen, dass unser Freund Johann sterben wird. Also zumindest in den ersten 2-3 Tagen sah es ganz danach aus. Und das hat unsere Familien beschäftigt. Das hat uns viel Energie gekostet, das aufzubereiten, einfach weiterzumachen. Es hat uns auch sehr abgeschreckt, so eine Sensationsgeschichte zu machen oder so eine Heldengeschichte. Ich denke, es gibt viele Helden, die zur Rettung gekommen sind. Es gibt viele Freunde, es gibt viele Unbekannte, die ganz toll mitgewirkt haben. Und wir hatten einfach Angst, uns selber da in den Vordergrund zu stellen. Und deswegen eben sehr zögerlich. Und jetzt diese Anfrage, die hat uns gut gefallen und gesagt, das machen wir jetzt einfach mit Deutschlandradio.
Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Wir wollen auch gleich über das Unglück sprechen. Aber erstmal würde ich gerne einen Eindruck bekommen von der Höhle, damit wir, die wir nicht so regelmäßig in Höhlen rumklettern, mal einen Eindruck bekommen. Die Riesending-Schachthöhle ist 1996 entdeckt worden. Seit 2002 wird sie erforscht. Du warst bei den ersten dabei, die darunter sind. Sie ist 1148 Meter tief und 19,2 Kilometer lang, Stand jetzt. Schachthöhle heißt ja, vom Einstieg geht es wirklich erstmal fast senkrecht runter. Wie geht es dann weiter? Kannst du das mal beschreiben? Wie bewegt man sich da?
Der Eingang ist in der Tat, also ein Schacht, beginnt gleich mit Abseilen. Da ist man eigentlich auch die ersten 3-4 Stunden nur im Seil unterwegs. In 400 Meter Tiefe trifft man auf die ersten Horizontalgänge, Horizontalgang. Stellt man sich aber besser vor wie die Partnachklamm oder so eine alpine Wildbachklamm. Unter einem rauscht ein Bach dahin, kein gewaltiger Bach, aber doch Wasser. Und man bewegt sich deutlich über dem Wasserspiegel horizontal, von Seilen gesichert, auch wie in so einem Canyon dahin. Richtig große Horizontalgänge, wo man trockenen Fußes und eben dahin laufen kann, finden sich wirklich erst so in 900 oder 800 Meter Tiefe. Aber Seilarbeit begleitet eigentlich durch die ganze Höhle. Die Höhle ist gegliedert durch große Schachtabstiege, teilweise viele Meter Durchmesser, bis zu 180 Meter freihängend geht es hinab. Viele Schachtabstiege, aber so im Bereich 20, 30 Meter. Dann geht es mal wieder ein bisschen horizontal dahin und dann kommt der nächste Schacht. Das Wasser hat man immer um sich herum, viele Meter eigentlich im Regelfall weg. Es rauscht, es hat viel Gischt.
Ist es kalt?
Ja, es ist kalt, aber man gewöhnt sich ganz gut dran. Also im Eingangsbereich ist es am kältesten, da hat es im Jahresmittel eigentlich so plus minus ungefähr 0 Grad. In den tiefsten Teilen der Höhle, da hat es bis zu 3,5-4 Grad, also in 1000 Meter Tiefe.
Und durch dieses Wasser, das ja auch die Höhle geformt hat, ist es da immer auch feucht und klamm? Bewegt man sich da an feuchten Wänden?
Ja, in den Schachtzonen ist es sehr gischtig. Trockene Teile gibt es in der Höhle sehr wenige. Der Teil, in dem der Unfall passiert ist, der ist eigentlich mit der trockenste Teil. Ansonsten ist Wasser eigentlich allgegenwärtig.
Das heißt, man klettert sozusagen wirklich die meiste Zeit an der Wand entlang. Wie kann man sich das mit der Versorgung vorstellen? Also man kann ja nicht Kram für, ihr seid da zum Teil ein ganzes Wochenende, 4 Tage da gewesen, den ganzen Kram immer mitnehmen, den man braucht, um die Seile weiterzubauen. Man muss ja wahrscheinlich auch was in die Wand treiben, damit die Seile halten können. Wie macht man das?
Ganz richtig. Die Touren jetzt in die tagfernsten Teile dauerten so im Bereich von einer Woche, 6 bis 7 Tage. Man muss sich aber vorstellen, die Höhle, die ist jetzt schon sehr lange ein Projekt von uns. Und in Dutzenden Touren wurden Biwaks eingerichtet, auch im Rahmen unseres Sicherheitskonzepts.
Das heißt, Biwaks sind so Zeltlager sozusagen, wie man das von Bergsteigern kennt?
Zeltlager ohne Zelt. Also wir deponieren in wasserdichten Tonnen Schlafsäcke, Kochmaterial, Isomatten, medizinisches Material, technische Ausrüstung, um nicht alles reintragen zu müssen. Aber in der Tat, so wie du gesagt hast, wir sind schon schwer bepackte Maulesel und das treibt dann auch manchmal kuriose Spitzen, wenn man dann die Zahnbürsten so kurz absägt, wie man es eben gerade nur braucht, um sie noch mit 2 Fingern halten zu können, um einfach Material und Gewicht einzusparen.
Sogar die Zahnbürsten werden gekürzt, ja. Was ja nicht das Schwerste ist, was man sich da vorstellen kann. Wenn ihr mehrere Tage da unterwegs seid, wie kann man sich so eine Nachtruhe vorstellen? Ich meine, es ist ja die ganze Zeit dunkel, ihr habt Lampen. Ist es dann egal, wann ihr schlaft oder habt ihr tatsächlich versucht, ihr den Rhythmus von der Oberfläche beizubehalten?
Man ist am Anfang seiner Höhlenforscherkarriere natürlich versucht zu sagen, okay, es wird eh nicht dunkel, wir machen möglichst lang und möglichst viel. Und mittlerweile sind wir eigentlich alle im gesetzteren Alter und versuchen auch unter der Woche danach wieder fit zu sein und halten uns eigentlich schon an so einen ganz normalen Tag-Nacht-Rhythmus.
Ja. Kann man da gut schlafen? Also das Wasser rauscht ja die ganze Zeit. Ist es nass, ist es kalt?
Jein. Bei großen Touren, wenn man richtig erschöpft ist, dann entweder man schläft sofort ein, weil man so erschöpft ist, oder es geht einem viel durch den Kopf, eben die Entfernung zur Oberfläche, schon auch Sorgen, sage ich ganz ehrlich, oder mal Gedanken, sagt, ui, das ist schon ganz schön exponiert. Manchmal hat man Muskelkater, ist es kalt, manchmal ist der Biwakplatz nicht optimal. Im Riesending letztendlich ist es aber meistens so, dass man eigentlich gut schlafen kann. Einzige Ausnahme vielleicht ist das Biwak 2, das haben wir auch Biwak der Sprachlosen mal getauft. Da stürzt in wenigen Metern neben dem Biwakzelt ein großer Wasserfall runter und es ist in der Tat so laut, dass man so laminierte Kärtchen angedacht hatten, auf denen dann irgendwie drauf steht, gute Nacht oder wie viel Uhr.
Also man muss. Aber die waren natürlich zu schwer, die habt ihr nicht mit runtergenommen.
Nee, wir haben es dann Gott sei Dank nicht lange benutzt, aber das Biwak hatte einen Vorteil. Entschuldigung, Johann, wenn ich das erzähle, aber Johann ist ein passionierter Schnarcher und in dem Biwak konnten eigentlich die Nicht-Schnarcher endlich mal richtig ungestört schlafen. Man hat nur das Wasser gehört.
Ja, und das kann wahrscheinlich auch beruhigend wirken. Nur ist es ja so, dass ihr seit 2002 immer wieder in Abschnitten diese ganze Höhle erforscht habt. Immer weiter runtergegangen seid und immer weiter diese Querschächte, die waagerechten Schächte entdeckt und ausgeforscht habt. Welchen Teil der Höhle habt ihr gerade sozusagen erforscht an diesem Juni?
Diese Juni-Tour war eine Vorbereitungstour. Man muss sich das so vorstellen, die Forschungssaison in einer alpinen Höhle, die ist natürlich sehr stark von der Schneeschmelze abhängig. Wir beginnen relativ spät im Jahr erst mit Seiltransport, mit Materialtransport. Und Ziel dieser Tour war, in einem alten Höhlenteil, Altheiß, der wurde so vor 6-7 Jahren entdeckt und erforscht, Seile auszubauen, um den zu säubern. Also wir haben auch das, ja, so eine Regel, dass kein unnützes Material in der Höhle verbleibt und eigentlich die Höhle auch verunreinigt. Also es war eigentlich so eine Materialaufräumtour und mit dem Wunsch verbunden, noch 2-3 unbekannte Gangfortsetzungen genau anzuschauen. Und da waren wir in einer Tiefe von ungefähr 1000 Metern im alten Höhlenteil. Und auch von der Distanz muss man sich vorstellen, auf der Hälfte zum aktuellen Höhlenende. Also die Pläne, die so durch die Medien auch gegangen sind, die bilden nur ja, ungefähr die Hälfte der bekannten Höhle ab.
Das heißt, da geht es am Ende noch viel, viel weiter. Gehen wir mal an den 7. Juni 2014. Mittags, erinnerst du dich noch, wie ihr losgezogen seid zu dieser Tour?
Oh ja, gut. Wir waren ja zu dem Zeitpunkt schon, lass mich nicht lügen, ich glaube 2 Tage in der Höhle, in einem Fünfer-Team mit 2 unterschiedlichen Aufträgen. Ein Zweier-Team hat ein Schlauchboot zu unserem großen See transportiert. Das Schlauchboot war irgendwann nicht mehr ganz fit. Es wurde dann ersetzt und diese Zweiergruppe hat es dahin gebracht. Und wir wussten eben sehr gut, wo die beiden Kollegen übernachten werden, in welchem Biwak. Und Johann und der Dr. Ulrich Meyer, der Uli und ich, sind eben in den noch ein bisschen tiefer gelegeneren Teil vorgestoßen. Und waren absolut gute Dinge. Wir haben einen großen neuen Gang entdeckt. Und da gab es so ein bisschen Stirnrunzeln beim Uli, weil der sich gewünscht hätte, dass man den Höhlenteil abschließt. Und Johann und ich waren aber ganz glücklich, weil wir gedacht haben, ah, ist super, da geht's weiter. Und am Rückweg eben von diesem Aufräumen- und Vermessungsausflug ist es zu diesem Steinschlag oder wie wir eigentlich eher vermuten, gar nicht Stein, sondern Lehmbrocken.
Also das heißt, ihr wart da und dann löst sich unvorhergesehen einfach etwas von der Höhlendecke.
Ja. Dieser Höhlenbereich in der Tiefenlage zwischen 800 und 1000 Metern wurde während einer Eiszeit mal komplett geflutet. Also da bestand die Höhle schon, es bestand auch schon eine tiefere Quelle und die ist mehr oder weniger von unten durch den Gletscher, der den tiefsten Quellaustritt eben plombiert hat, ist der Höhlenteil abgesoffen. Mit Wasser vollgestiegen, mit Gletscherschmalzwasser und dementsprechend auch viel Sedimenten. Und das ist ein recht dreckiger Höhlenteil. Der Dreck, sage ich mal, ist ein sehr feiner Lehmüberzug, der teilweise wunderschöne Formen annehmen kann, Trockenrisse. Und unsere Vermutung, die von vielen geteilt wird, die da unten waren, ist, dass im Bereich der Höhlendecke 40, 50 Meter über der Hallensohle klebt ja genau dieser Lehm und je nach Abtrocknungsgrad fällt da fortwährend Material runter, aber natürlich in so großen Zeitabständen, die eigentlich für den Menschen nicht messbar sind, weil der Mensch, der ist halt da, was weiß ich, 10, 12 Minuten, eine Viertelstunde geht er durch die Halle durch und ist danach wieder weg. Und wenn dann alle ja, paar Tage, Wochen, Monate mal so eine Scholle runterfällt, dann kriegt man die nicht mit.
Scholle hört sich an, als ob das ein massives Stück gewesen ist. Kannst du aus deiner Perspektive, wie du das erlebt hast, mal erzählen, was da für dich passiert ist?
Johann war schon im Aufstieg, im Seil gehangen, aber halt vielleicht eineinhalb Meter über dem Boden. Und dann wurde er von einem, ich sage es jetzt neutral, Objekt, ich gehe von einem Lehmbatzen aus in der Größe von einem, ja, vielleicht von einem Essteller, irgendwie sowas, 15, 20 Zentimeter Durchmesser, wirklich direkt auf dem Helm drauf. Und das hat dann zu dieser großen Verletzung geführt und Bewusstlosigkeit und allem, was dann halt folgte.
War euch sofort klar, das ist ganz, ganz ernst?
Ja, ja, doch, also das war unmittelbar absehbar.
Was passiert in so einer Situation? Habt ihr alle in eurem Kopf schon sowas wie einen Notfallplan, dass ihr sofort wisst, jetzt machen wir genau das?
Ja.
Oder ist man dann erstmal überfordert?
In der Tat haben wir einen Notfallplan seit langer Zeit. Und das Schöne, auch wenn es wirklich schreckliche Ausmaße angenommen hat für uns und vor allem für den Johann, der Notfallplan, der hat auch wirklich funktioniert. In den ersten Momenten, ich weiß nicht, sind es Sekunden, waren es Minuten, ist man natürlich schockiert, aber es lief überraschend koordiniert. Großer Vorteil war, Wir kennen alle die Höhle enorm gut. Wir wussten genau, wo unsere Kameraden sind. Wir waren natürlich verstört und hatten Angst, das ist ganz klar. Das Szenario, wie sich dann herausgestellt hat, dass es auch abläuft, hat in der Tat auch ein Rettungsmodell, was wir vor vielen Jahren mal bei der Höhlenrettung vorgestellt haben, 1:1 erfüllt. Wir haben damals, ich glaube, das war 2008, 2007, gesagt, wenn im Riesending in der Tiefe was passiert und davon, man spricht es nicht mit Worten aus, man weiß, es gibt schwierige Verletzungen, sagen tut man dann, wenn sich einer das Bein bricht oder das Knie, dann wird es 2 Wochen dauern, bis der draußen ist. Und in der Tat, in der Größenordnung lagen wir dann auch. Warum wir das so sicher sagen konnten, war, weil wir uns einfach so viele Gedanken gemacht haben, weil wir auch oft bei Touren umgekehrt sind, weil wir festgestellt haben, die Stelle verstehen wir noch nicht, da wissen wir nicht, wie wir da rangehen, um sicher zu sein. Und weil wir natürlich alle seit langer Zeit entweder aktiv in der Höhlenrettung sind oder sehr eng mit Höhlenrettungskameraden verbunden sind.
Was ist denn in den ersten Minuten, nachdem dieser Stein, dieser Lehmbrocken runtergekommen ist, passiert? Was hat euer Notfallplan für diese ersten Minuten vorgesehen?
Wir haben den Johann aus dem Gefahrenbereich gebracht. Das war für uns auch stressig, weil wir nicht wussten, kommt mehr, kommt eine Gerölllawine, was kommt eigentlich? Und Johann war ja bewusstlos. Da mussten wir erst, ja, eigentlich ein Bild der Lage kriegen. Ist die Halswirbelsäule, ist der Rücken verletzt? Was können wir eigentlich tun? Und sind dann zu dem Schluss gekommen, wir müssen ihn jetzt da rauskriegen. Raus heißt raus aus dem Seil. Das hat der Ulrich.
Also er hing in der Luft im Seil.
Er hing bewusstlos in prekärer Situation im Seil. Und da konnte Ulrich ihn sehr schnell befreien, um ein Hängetrauma zu vermeiden. Und dann haben wir ihn gemeinsam in einen sicheren Platz gebracht. Und da ist er dann auch wieder zu sich gekommen durch, ja, Mithilfe kann man jetzt nicht sagen, aber wir haben dann schon intensiv angesprochen in Johann. Und dann war eigentlich klar, dass einer von uns sofort rausgehen muss und die beiden anderen alarmieren. Und ich glaube, wir hatten das große Glück in der Kombination an Leuten, dass genau die richtigen Leute am jeweiligen Platz waren. Und als Dreierteam waren wir extrem gut mit Erste-Hilfe-Material versorgt. Wir hatten zum Beispiel unmittelbar an Ort und Stelle 15 Rettungsdecken, Material, um ein Wärmezelt zu bauen, Material, um eine Wärmflasche zu machen. Wir hatten einen Kocher, wir hatten Essen, wir hatten Akkus für ungefähr eine Woche Licht. Wir waren mit schweren Schmerzmitteln, mit medizinischem Nähzeug, mit allem, was man sich eigentlich vorstellen kann, ausgerüstet.
Hat man da Schmerzmittel, die Menschen normalerweise nicht bei sich führen?
Ja, unbedingt. Also das ist abgesprochen mit Spezialisten aus bergwachtmedizinischen Kreisen. Das Problem bei so einer gravierenden Verletzung, und das ist mir recht schnell klar geworden, dass wir ihm eigentlich nichts geben dürfen. Letztendlich, um auf die Frage zurückzukommen, wie die ersten Minuten verlaufen sind, ich bin dadurch, dass ich lang bei der Feuerwehr bin, auch mit diesem medizinischen Bereich, sage ich mal, auf ja, ganz guten Fuß. Und Ulrich ist einfach ein unglaublich besonnener und perfekter Bergsteiger mit, ja, für mich schier unendlichen Kraftreserven, der dann gesagt hat, okay, er geht ins Biwak 3 und alarmiert die Kameraden. Und da muss ich wirklich auch den Hut ziehen, weil diesen Weg alleine zu gehen mit der Gewissheit, dass von seinem Tempo und seiner Sicherheit vielleicht Johanns Überleben abhängt, da, ja, man kann es mit Worten nicht ausdrücken. Das hat der Ulrich geschafft, hat da unseren unersetzlichen Teamkameraden, den Florian Schwarz und den Rainer Bornschlegel, alarmiert. Und dann ist Rainer mit Ulrich an die Oberfläche gegangen in einem Gewaltakt und die haben draußen dann die Alarmierung abgesetzt. Und Florian hat für uns, für den Johann und für mich, ja, wichtiges Material gebracht und ist alleine eben mit diesem Wissen um die Verletzung vom Johann, diesen schwierigen, technisch anspruchsvollen Weg zu uns gekommen.
Nochmal zu dem Punkt zurück, als du dann bei Johann geblieben bist. Du hast gesagt, er war dann auch ansprechbar. Wusste er, was passiert ist sofort?
Johann war für 6,5 Stunden immer wieder mal ansprechbar, ist aber so nach 10 Minuten spätestens wieder in so einen Dämmerschlaf gefallen. Ich habe dann meine mein Wecker, also Uhrenweckergestalt, habe ihn regelmäßig zurückgeholt, angesprochen, mit ihm gezählt, auf Englisch, auf Französisch, Dinge abgefragt, einfach um sein Gehirn am Laufen zu halten. Die ersten 2 Stunden hatte ich das Gefühl, naja, das könnte noch irgendwie ganz gut ausgehen. Und dann wurde aber recht schnell klar, dass wir auf alle Fälle eine ganz komplexe, große Rettungsaktion haben werden. Und nach 6,5 Stunden ist er dann in eine Bewusstlosigkeit, manche vermuten Koma, das steht mir nicht zu, darüber zu urteilen. Auf alle Fälle war er für lange Zeit bewusstlos. Und meine Aufgabe darin bestand eigentlich, ihn warm zu erhalten. Denn er lag eigentlich die meiste Zeit auch auf mir droben. Also man muss sich den Lagerungsort vorstellen, wie im Hochgebirge eine alpine Schuttfläche mit vielleicht so 30 Grad Neigung, mit großen Felsblöcken. Da haben wir aus Seilen und Material eben eine Unterlage gebaut. Der Florian hat dann auch recht schnell heißt 6 Stunden nach Unfall, Schlafsäcke gebracht, 3 Stück. Da war dann der Johann gut warm verpackt. Währenddessen habe ich regelmäßig Wärmflaschen gekocht, also so eine Trinkflasche mit heißem Wasser gefüllt und sämtliche anderen Kopfverletzungen verbunden und alles, was eben zur Stabilisierung dienlich war, geleistet.
Es hat ja dann 4 Tage gedauert, bis die beiden, die hochgeklettert sind, dann einen Arzt alarmieren konnten, beziehungsweise bis der dann unten wieder bei euch war. 4 Tage lang. Was macht man in der Zeit? Also ich könnte mir vorstellen, dass irgendwann, du hast beschrieben, ihr wart ruhig und ihr habt das gemacht, was gemacht werden musste, aber dass man irgendwann auch absolut an seine Grenzen kommt.
Ja, die Grenzen, die sind natürlich da, also von jedem, die, glaube ich, der an diesem gesamten Einsatz beteiligt war, überschritten worden. Für mich war kurze Zeit nach dem Unfall, als Ulrich gegangen war, so der Moment, wo ich mal wirklich Panik hatte, weil ich mir gedacht habe, Mensch, Thomas, das hätte dich jetzt genauso treffen können wie den Johann. Dann wäre jetzt deine Familie daheim. Also dieses Thema Familie, Verantwortung ist für uns schon immer ein großes Thema, ist jetzt ein noch viel größeres Thema. Aber als dieser Moment durch war, also für mich war dann ganz klar, okay, Thomas, du hast jetzt hier einen Auftrag. Ich habe zwar in dem Moment keinen Feuerwehreinsatzleiter gehabt, aber der Johann lag ja als Auftragsdefinition vor mir und hat gesagt, okay, sensibel und emotional sein musste irgendwann, aber nicht jetzt. Und das hat geklappt. Unendlich wertvoll war Florian, der immer wieder kam und ging, der hat mehr oder weniger wie so ein Lastenträgerjob gehabt. Also der kam ja nach 7 Stunden, war dann Wasser holen, immer mal wieder ein paar Stunden weg, dann wieder da. Und da konnten wir uns also gegenseitig sehr stützen. Aber die Situation, die trägt jeder für sich alleine. Und was wir da unten beim Johann erlebt haben, hat uns sicher verändert, hat uns viel zu denken gegeben, wie man an diesem Grenzbereich forschen kann, vielleicht auch forschen darf. Und jeder im Team kommt auch zu einer anderen Antwort auf diese Frage. Also das ist sicherlich nicht eine Sache, die man einfach so wegwischen kann und sagen, ach Mensch, der Johann ist wieder fit, wir machen munter weiter. Da gibt es sicherlich Fragezeichen, ja.
Der Arzt kam dann nach den 4 Tagen. Was war seine Prognose, die er abgegeben hat?
Innerhalb dieser Frist gab es unterschiedliche Prognosen. Die ersten waren vernichtend. Und nach 4 Tagen war eigentlich das schon klar, dass das irgendwo eine Hoffnung geben kann. Man muss sich halt den Weg vorstellen. Also ein Mensch mit einer schweren Schädelhirnverletzung ist in der westlichen Welt Intensivpatient, der unter größten Sicherheitsvorkehrungen in reinraumartigen Umgebungen versorgt wird.
Und an unzählige Geräte angeschlossen ist.
Ja, und das Originelle dran ist gerade, dass es eben keinen Reiz gab für den Johann. Also ich meine, ich lasse mich da nicht auf medizinische Fachsimpeleien ein, aber wir haben es von vielen Ärzten gehört, die gesagt haben, bei dem Verletzungsmuster ist es doch überraschend, wie gut er genesen ist. Ja.
Nun war Johann ja schwer verletzt. Du hast es sehr genau beschrieben. Und du hast am Anfang auch gesagt, dass diese Höhle eben viele Teile komplett senkrecht runtergeht. Und da musste Johann ja dann hoch. Was waren die größten Schwierigkeiten bei dieser Rettung von Johann?
Die Unfallstelle befindet sich so 950 Meter unter der Oberfläche und ja, ich glaube 4,5 Kilometer Wegdistanz vom Eingang entfernt. Und auf dieser Strecke gibt es sehr viele Schachtabschnitte. Da musste der Johann in einer Trage liegend gesichert aufgezogen werden mit Flaschenzügen, auch mit Gegengewichtsmethode. Das heißt also, 3-4 Höhlenretter haben sich an ein Seilende gehängt und mit ihrem Körpergewicht Johann in die Höhe befördert. Es geht um unheimlich viele Ecken, Kanten, durch enge Stellen, aber auch durch riesig große Gänge, die aber keinen Boden haben. Also da mussten dann Seilbahnen eingerichtet werden. Insgesamt wurden zum Transport und auch zur Personensicherung etwas über 20 Kilometer zusätzliches Seil eingebaut zu den 9 Kilometern, die von uns schon drin waren.
War Johann bei Bewusstsein dann?
Teilweise ja. Also er war natürlich, um transportiert werden zu können, muss der Patient bei Bewusstsein sein. Aber er wurde auch an manchen Stellen, sage ich mal, ruhig gestellt, damit man das entspannter dann ihn da rauskriegt.
Zu seiner Sicherheit vor allem.
Zu seiner Sicherheit, ja.
Wann war der Augenblick, Thomas, als du nach dieser ganzen Aktion wieder am Tageslicht warst?
Das war am Dienstag früh um 9:09. Das weiß ich noch ganz genau, weil da habe ich auf meine Uhr geschaut.
Kannst du dich noch erinnern, was du dann gedacht hast? Was das Erste war, was dir in den Kopf kam?
Das war ganz kurios. Ich bin aus der Höhle ausgestiegen und habe den blauen Sommerhimmel gesehen und habe gerochen, wie wunderbar das nach Bergwiese riecht. Und es war mucksmäuselstill. Und es war wie so ein Traum-Sommertag. Und ich habe zuerst niemanden gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, habe ich es nur geträumt? Und dann habe ich das Telefonkabel in die Höhle reinlaufen sehen. Und dann ist mir bewusst geworden, nee, Thomas, jetzt beginnt die Wirklichkeit. Und dann habe ich schon die Kollegen von der Alpinpolizei und Bergwacht gesehen, die mich dann auch wirklich super erst versorgt haben. Ja.
Du bist vor Johann rausgekommen?
Ja.
Weit vor Johann?
Also der Johann ist ja wesentlich später rausgekommen, genau.
Es waren dann 11 Tage insgesamt, bis Johann draußen war. Diese Rettungsaktion, da waren dann auf einmal ganz, ganz viele Leute da. Es waren ja unfassbar viele Leute beteiligt, die mit hohem Einsatz dann die Rettung mitgemacht haben. Wie hast du diese Tage des Aufstiegs erlebt? Wo warst du da?
Das war eigentlich das Schwierige dran. Man darf nicht vergessen, das war einer der großen international koordinierten Bergrettungseinsätze. Da waren italienische Kollegen am Start, genauso wie Kroaten, wie Schweizer, wie Österreicher. Und wie das ineinander gewirkt hat, war für mich schon ein Sommermärchen. Es war trotzdem schwierig, nebendran zu stehen und einfach unbeteiligt zu sein. Aber da war ich dann auch wieder über meine Feuerwehrerfahrung dankbar, weil einfach ein Patient, und in dem Fall war ich ja eigentlich auch, obwohl ich Ersthelfer war, trotzdem eigentlich ein Beteiligter, der hatte in dem gesamten Prozess eigentlich nichts mehr zu suchen. Und Wahnsinn, also wir sind sehr, sehr dankbar und ziehen den Hut, wenn wir gesehen haben, was da auf die Beine gestellt wurde. Und gleichzeitig möchten wir die Gelegenheit auch nutzen, den Bürgern in Berchtesgaden oder auch allen Menschen, die es in der Zeitung, im Radio mitverfolgt haben, danken für die echt hohe Anteilnahme. Es gab ja tausende Zeitungsartikel zu dem Thema und wir hatten eigentlich immer das Gefühl, ja, es beschäftigt die Leute. Den Johann hat es belastet, dass er ein Mensch ist, der gerettet wird. Und dann gibt es so viele Menschen, was weiß ich, Flüchtlingsthematik, denen man nicht helfen kann. Und für ihn stehen da irgendwie 700 Mann am Start und andere, die gehen vor die Hunde, obwohl es so leicht wäre, ihnen zu helfen. Also das sind so Themen, die uns umtreiben. Uns treibt auch um, dass Helfer selber Probleme bekommen haben am Arbeitsplatz, vielleicht in der Partnerschaft mit der Familie, weil sie halt einfach zu einer wichtigen Zeit nicht verfügbar waren. Und da sagen wir dann, ja, jeder Bergwachtler, jeder Höhlenretter, jeder Feuerwehrmann macht das freiwillig. Und letztendlich, der Johann ist seit über 30 Jahren Höhlenretter. Wir sind alle bei der Höhlenrettung. Florian ist noch Rettungssanitäter. Also wir wissen, wie Retten funktioniert. Und was uns schwer zu schaffen gemacht hat, waren so Vorwürfe. Ja, da sind so abenteuersüchtige Adrenalin-Junkies, die nach ihrem persönlichen Kick suchen und dann andere in Gefahr bringen. Ja, ich denke schon, dass man über Risiko reden muss. Und wir haben viel über Risiko geredet im Vorfeld und jetzt noch viel mehr. Ich denke nicht, dass wir es herausgefordert haben. Ich denke, dass wir echt den Hut ziehen müssen, immer wieder vor der Natur und sagen, okay, das, was man immer hofft, dass nicht passiert, das passiert halt leider doch. Aber gleichzeitig erfüllt uns halt die Erforschung von so einem Höhlensystem mit so viel Ehrfurcht und Freude vor der Natur. Das ist einfach unbeschreiblich.
Das ist jetzt die Frage. Nach dieser ganzen Sache, nach dieser Geschichte, wo ihr an die Grenzen und auch über die Grenzen, du hast es ja gesagt, gekommen seid, macht ihr da weiter?
Das ist eine gute Frage. Vorhin meinte ich, dass jeder im Team das für sich unterschiedlich beantwortet hat. Wenn man von Johann ausspricht, der wird ja oft gefragt. Der Johann ist einfach damit beschäftigt, jetzt erstmal sein Leben neu zu sortieren. Und natürlich, ich glaube natürlich, dass der Johann gerne weitermachen möchte. Ich für mich selber, ich muss sagen, jeder von uns hat eigentlich Familie. Da wird man einen Ticken langsamer. Aber ich sage schon, das geht auf alle Fälle in irgendeiner Form weiter.
Wird dann was anders sein?
Ja, klar.
Was denn?
Ja, ich glaube, die Höhle, die verändert sich nicht. Die wird auch nicht bedrohlicher dadurch oder die wird auch kein Feind. Die ist nach wie vor unbeschreiblich großartig. Ich meine, man kann es nicht vergessen. Man kann es einfach nicht vergessen. Und ich glaube, das geht jedem so, der mit dem Motorrad fährt oder der in irgendeinem anderen Kontext einfach mal Glück im Unglück, sage ich mal, hatte, dass ihn das beeinflusst. Ich glaube, wenn mich jetzt einer fragen würde, habt ihr was falsch gemacht, dann würde ich sagen, nö, das hat eigentlich genau unser Konzept, was Sicherheit angeht, gezeigt, dass die Planung gepasst hat. Also ich denke, Risiko, das gehört zum Neuen und zum Unbekannten. Und einer der Polizisten, ich glaube, das war einer von den Bundespolizisten im Hubschrauber, die haben gemeint, Neugier ist keine Straftat. Und über den Spruch habe ich eigentlich viel nachgedacht, weil viele Blogger oder Kommentarschreiber in Internetforen, die ich die allerwenigsten gelesen habe nach dem Unfall, die haben gesagt, warum muss man sich denn da in solche Gefahr begeben und wer hat denn da was davon? Und ich denke, die Sache, die für uns immer noch zu wenig klar rüberkommt, ist, warum gehen denn eigentlich Höhlenforscher in Höhlen? Und da gibt es ganz viel dazu, da kann man sagen, ja, die wollen was Unbekanntes entdecken. Im Fall vom Untersberg muss man sich vor Augen halten, der Untersberg wird seit über 150 Jahren wissenschaftlich erforscht. Also da wird der Frage nachgegangen, wie funktioniert ein Berg vom Auftropfen, von einem Wassertropfen bei einem Regen, von der Schneeschmelze bis zum Leitungshahn der Salzburger Bürger. Und mit unseren Messungen über viele, viele Jahre ist ein sehr, sehr deutliches und gutes Bild entstanden, wie ein alpiner Berg funktioniert.
Nach diesem Unglück wurde ein massives Gitter am Einstieg der Riesending-Schachthöhle angebracht, damit da Katastrophentouristen nicht hinkommen. Warst du noch mal drin seitdem?
Ich persönlich nicht. Ich bin noch mal Papa geworden. Das wusste ich zum Zeitpunkt des Unfalls gerade seit 5 Tagen. Also das war auch so eine blöde Überschneidung. Also aus dem Grund war ich jetzt auch bei den Materialbergungstouren gar nicht mit dabei. Und wie es jetzt bei mir persönlich ausschaut, da lasse ich mich auch noch zu keiner Hochrechnung hinreißen.
Thomas, ich danke dir für das Gespräch und wünsche weiter ganz viel Neugierde.
Herzlichen Dank, gerne.
In dieser 100 geht es um Menschen, die an die Grenzen gehen. Die dahin gehen, wo noch nie jemand vor ihnen war. Hört sich erstmal nach Adrenalinsucht an, klingt nach Menschen, die leichtsinnig ihr Leben riskieren, ist aber nicht so. Die Menschen, über die wir in dieser 100 sprechen, das sind Profis. Die wägen vorsichtig ab, was geht und was nicht geht. Das ist auch bei der nächsten Geschichte so. David Göttler aus München und Kazuya Hiraide aus Tokio sind Vollprofis. Top-Bergsteiger. Sie wollten eine Route klettern, die vor ihnen noch niemand versucht hat. Die eisige Nordwand der Amadablam im Himalaya. Die beiden haben alles richtig gemacht. Und trotzdem sind sie gescheitert. Mit tödlichen Folgen. Wolfgang Schiller erzählt die Geschichte.
Die Amadablam ist so etwas wie das Matterhorn des Himalaya.
Die Amadablam ist sicher einer der formschönsten Berge, die es auf unserem Planeten gibt.
Eine Pyramide, 6814 Meter hoch, die nach vier Seiten gleichmäßig steil abfällt. Eines der Wahrzeichen der Kumbu-Region in Nepal. Mit einer atemberaubenden Aussicht auf die anderen Wahrzeichen, den Everest oder den Lhotse.
Deswegen ist sie so berühmt, deswegen wollen da so viele hin und deswegen war auch bei mir immer der Wunsch da, irgendwann mal auf die Amadablam zu steigen, irgendwann eine Tour an der Amadablam zu machen.
Die Amadablam ist einer der beliebtesten Berge des Himalaya. Nur auf dem Everest und dem Cho'uyo waren noch mehr Menschen. Die Nordwand der Amadablam allerdings ist bisher überhaupt nur zweimal bezwungen worden. David Göttler und Kazuya Hiraide wollen die Dritten sein auf einer neuen Route.
Zu dem Zeitpunkt gab es eine Tour durch diese Wand und wir haben gesagt, da ist noch Potenzial für eine neue Tour und das war unser Ziel. Eben durch diese 1800 Meter hohe Wand, das ist sehr vergleichbar mit einer Eiger-Nordwand zum Beispiel.
Eine Wand, das ganze Jahr ohne Sonne, in weiten Teilen von Eis überzogen, ständig Lawinen, Schneerutsche, Steinschlaggefahr. Es gibt nicht viele Bergsteiger, die so etwas überhaupt klettern können. David, der erfahrene Bergführer aus München, und Kazuya, der im Jahr zuvor die höchste Auszeichnung im Bergsport, den Piolet d'Or, erhalten hat, gehören zweifelsfrei dazu. Trotzdem würde man meinen, so eine schwere Tour, wo man auf Leben und Tod aufeinander angewiesen ist, die klettert man nur mit einem vertrauten Bergpartner. Aber David und Kazuya sind zum ersten Mal gemeinsam unterwegs, damals im Herbst 2010. Es hat sich eher zufällig ergeben.
Wir haben uns eineinhalb Jahre davor kennengelernt in Pakistan und ich bin gerade vom erfolglosen Versuch am K2 mit der Gelinde Kalpenbrunner rausgegangen und er war mit Veikka Gustafsson, das ist ein finnischer Bergsteiger, mit dem ich schon mal zusammen unterwegs war an einem 8000er, mit dem wir eher am G2, glaube ich, oder Broad Peak damals, er hat uns vorgestellt und wir haben uns sofort gut verstanden und wir haben genau dasselbe Alter, wir haben dieselben quasi Hobbys in dem Sinne, dass wir beide auch kamerabegeistert sind und man hat sofort gespürt irgendwie, dass das irgendwie passt als Team.
David hat mir damals Tipps gegeben für den Gaurishankar, einen 7000er in Nepal. Er hatte den Berg damals gerade erst bestiegen.
Es ist nicht leicht, Kazuya Hiraide zu interviewen. Er ist fast das ganze Jahr im Himalaya unterwegs, also habe ich ihm per E-Mail Fragen auf Englisch geschickt. Er hat auf Japanisch geantwortet, das ist die Übersetzung.
Ich war mehr von der Idee angezogen, mit jemandem aus einem anderen Land zu klettern. Der Berg war für mich nicht so wichtig.
David und Kazuya bereiten sich gewissenhaft vor, trainieren Kraft, Ausdauer, Technik, besprechen, was und wie viel sie an Ausrüstung brauchen und planen die neue Route, auf der sie die Wand bezwingen wollen. Kazuya in Tokio, David in München.
Erstmal einfach auf dem Papier eben. Ich habe super gute Bilder von der Wand und dann studiert man diese Bilder und man lernt im Laufe quasi so einem Bergsteigerlebens irgendwie auch diese Bilder zu lesen. Ist wie eine Straßenkarte für uns, ja, wo man sieht, okay, hier könnte eine Verbindung sein von dem einen Schneefleck zum anderen und hier könnte es ein bisschen schwieriger sein und hier müssen wir irgendwie Eis klettern und dann könnte man hier über diese Rampe zu dem Punkt kommen und so weiter. Und so hat man so eine Idee quasi und die muss man dann, wenn man vor Ort ist, mit dem Fernrohr, mit den aktuellen Verhältnissen eben anpassen.
Mitte Oktober mieten sie sich in einer Lodge in Chukung gegenüber der Amadablam ein. Sie machen ein paar leichtere Touren, um sich an die Höhe zu gewöhnen, prüfen die Schneeverhältnisse auf benachbarten Bergen und am Fuß der Wand. Und sie haben keine Bedenken, der Schnee ist gut und hart.
Ganz unten in der Wand, wo überhaupt keine Sonne hinkommt, der Wind überhaupt nichts eigentlich macht, wenn da der Schnee kletterbar ist, in dem Sinne, dass er hart genug ist, dann wird er weiter oben, so war unsere Überlegung, immer fester, weil dort dann mehr Wind ist, mehr Sonne, mehr Wärme reinkommt und dadurch einfach der Schnee besser umgewandelt wird. Und wenn ich im Nachhinein jetzt drüber nachdenke, fällt es mir schwer, da einen Fehler zu sehen. Und wenn ich nicht wüsste, was am Ende eben passiert ist, dann würde ich fast jedes Mal sagen, Logo, probier mir wieder irgendwie.
Das ist Ihr Plan. Sie wollen durch die Wand zum Nordgrat klettern und auf diesem dann die letzten Höhenmeter zum Gipfel aufsteigen. Runter wollen Sie auf der anderen Seite des Berges über den gut gesicherten und vielbegangenen Normalweg. Anfang November ist auch das Wetter endlich gut genug. Mindestens 5 Tage soll es klar und stabil bleiben. Sie verabschieden sich von Ihrem Wirt und steigen zum Wandfuß auf. Dort schlagen Sie Ihr Zelt auf. Am nächsten Morgen geht es los.
Wir hatten vom Tenzing so Räucherstäbchen und so heiligen Reis und so 4 Bilder, die ich jetzt immer noch habe, von Lamas eben so als Talisman eben. Und der Tenzing hat uns noch am Tag davor gesagt, ja, wir müssen auf alle Fälle eben diese Reiskörner jedes Mal unter unser Zelt irgendwie oder ins Zelt so 2, 3 reinlegen und immer so in die Luft schmeißen und dann diese Räucherstäbchen irgendwo unterm Wandfuß noch anzünden. So eine kleine Pusche heißt es eben machen. Und das haben wir eben gemacht und dann sind wir eingestiegen.
Es ist der 4. November 2010. Es ist kalt und klar.
Wir sind aber genial gut vorangekommen. Wir sind wirklich so am mal laufenden Seil, sagt man quasi, dass wir nicht immer Standplatz gemacht haben, sondern oft einfach so Zwischensicherungen und dann weitergeklettert sind, sodass wir schneller höher gekommen sind.
Es ist von vornherein klar, dass Sie die Wand nicht in einem Tag durchsteigen werden. Schon vorher haben Sie sich auf Fotos Stellen ausgeguckt, die für ein Biwak geeignet wären. Eine Rinne, ein Sims, irgendetwas, wo die Wand mal etwas flacher sein könnte.
Und sind immer zu den Stellen hingekommen und dann war das aber wieder steil und wieder kein Platz und sind immer weiter geklettert und irgendwann habe ich zum Beispiel gesagt, wir müssen jetzt halt irgendwas nehmen, weil es wird einfach zu spät. Wir müssen Wasser schmelzen, wir müssen wieder ein bisschen regenerieren, wir müssen was essen, was trinken. Und so haben wir dann relativ spät an dem ersten Tag dann irgendeinen Platz ausgesucht, haben da angefangen mit den Eisgeräten so eine kleine Plattform zu hacken. Und am Ende war das wirklich nur so 2 Stühle groß irgendwie. Und wir haben das Zelt hingehängt, nicht mal mit der Stange, sondern einfach nur so als Schutz quasi. So, das ist so im Wind geflattert und saßen dann so quasi Schulter an Schulter gelehnt unter dieser Zeltplane. Und wir am Anfang haben gesagt, oh mein Gott, ich glaube, ich kann überhaupt nicht schlafen. Und dann immer bei einem kleinen Schneerutsch, der von oben kam, hat man jedes Mal gedacht, oh Gott, jetzt kommt irgendwie eine Lawine oder irgendwas, weil es ist diese riesige Wand über einem.
Sie hängen an ein paar Eisschrauben und den Eisgeräten, den kurzen Pickeln zum Eisklettern. Unter ihnen hunderte Meter Abgrund, über ihnen hunderte Meter Fels und Eis.
Oh mein Gott, was für ein ätzender Platz. Das ist die schlimmste Biwaknacht, die wir jemals haben. Und dann sind wir aber ruckzuck, wir haben ein bisschen was gekocht, was getrunken, gegessen, sind ruckzuck eingeschlafen und haben wirklich perfekt geschlafen da irgendwie im Sitzen. Wir waren einfach so fertig schon. Haben dann am Morgen aufgewacht und dann macht man so, dann vergisst man wieder so ein bisschen, wo man ist und dann macht man so das Zelt auf und plötzlich schaut man so runter und denkt so, oh, 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 da geht es ganz schön runter.
Auch am zweiten Tag kommen sie gut voran, meist dann auch die schwierigste Stelle in der Wand.
Und es war echt nochmal Gewühle und der Schnee ist schon ein bisschen anders geworden in der Seillänge und zwar so ein bisschen, alles so ein bisschen hohl hinten, das Eis nur noch ganz dünn immer. Man konnte noch dran klettern, aber ich kann mich an Standplätze erinnern, wo wir wirklich die Eisschrauben nur noch so zur Hälfte irgendwie reingebracht haben und die dann also nicht mehr wirklich viel halten und man hat die dann wieder hintersichert nochmal mit dem Eisgerät.
Aber weil die Stelle so schwer zu sichern ist, brauchen David und Kazuya viel mehr Zeit als geplant. Sie müssen noch einmal in der Wand übernachten. Der Biwakplatz ist diesmal zwar etwas besser, aber auch diese Nacht verbringen sie im Sitzen und sie schlafen deutlich schlechter.
In der Wand hast du immer dieses Gefühl, dass du irgendwie leicht bedroht bist von Sachen, die von oben runterkommen können. Wenn da oben irgendwo ein Schneerutsch, ein kleiner anfängt, kann der plötzlich riesengroß werden. Und wenn er genau in der Rinne ist, wo du stehst, nimmt er dich mit und schwappt dich aus der Wand raus. Oder wenn das Wetter plötzlich doch umschlägt, bist du da auch in einer Situation, wo von oben alles auf dich kommt eben und sich das sammelt wie in so einem Trichter.
Am nächsten Tag geht es nochmal sehr steil weiter. Aber der Schnee ist wieder besser.
Und dann hat sich's angefangen zurückzulegen und wir haben irgendwie gespürt, okay, wir kommen jetzt langsam an den Grat und wir sind mal bald wahrscheinlich irgendwie aus dieser Wand raus.
Nach 4 Tagen im eisigen Schatten erreichen sie gegen Mittag des 6. November auf 6450 Metern den Grat.
Und das Erste, was uns erstmal so einfach diese Last von den Schultern gefallen ist, eben aus dieser Wand, eben aus dieser Kälte, aus diesem Schatten irgendwie rauszukommen und die Sonne zum ersten Mal genießen. Ich kann mich noch erinnern, so die ersten Sonnenstrahlen irgendwie, oh, es hat sich so gut angefühlt da irgendwie. Und dann zum ersten Mal auch wieder so ein bisschen irgendwie mal flach zu stehen, weil die Wand ist einfach alles irgendwie 60 Grad oder steiler. Und da endlich mal wieder einfach so normal zu stehen und den Rucksack einfach mal so runter zu tun, ohne dass man ihn irgendwo hinhängen muss und so. Und das genießt man dann auch wirklich eben. Du hast dann wirklich so, wow, Luxus.
Und sie glauben, sie haben es geschafft.
Und da waren wir uns wirklich, zu dem Zeitpunkt waren wir uns sicher, wow, hey, wir haben einfach hier eine Wahnsinnstour irgendwie erst begangen und jetzt müssen wir nur noch quasi in Anführungsstrichen diese 400 Höhenmeter hoch zum Gipfel gehen. Da muss man mal ein bisschen spuren, aber kommen keine Schwierigkeiten in dem Sinne mehr technischer Natur.
Was sie in dem Augenblick nicht wissen, tatsächlich sitzen sie in der Falle. Denn der Schnee auf dem Grat ist anders, als sie erwartet haben. Kein kompakter, fester Altschnee, sondern sogenannter Schwimmschnee. Der bildet sich manchmal, wenn die Temperaturunterschiede in den verschiedenen Schneeschichten recht groß sind. Schwimmschnee ist so grobkörnig und locker, dass man darauf nicht gehen kann. Die Amerikaner nennen diesen Schnee auch Sugar Snow, weil er wie Kristallzucker durch die Finger rinnt. David und Kazuya sinken bei jedem Schritt bis zur Hüfte ein.
Ich bin nicht vorwärts gekommen und der Kazuya hat es probiert und ist nicht vorwärts gekommen. Wie so Sand, wo man sich einfach so hoch und jedes Mal tritt man wieder nach unten. Also kein Zentimeter ist man höher gekommen. Der ist nicht fester geworden. Auch oft wird dann Schnee, wenn man dann öfters drauf geht, wird er fest und man kommt langsam vorwärts. Aber wir hatten dort keine Chance.
David probiert es auf der anderen Seite des Grats, wo der Schnee etwas fester ist. Aber leider nicht stabiler. Schon nach wenigen Schritten löst er eine Lawine aus und rauscht 15 Meter in die Tiefe. Zum Glück steht Kazuya auf der anderen Seite des Grats und kann David halten.
Klar, wenn ich da kein Seil gehabt hätte und Kazuya da neben mir gestanden wäre, wären wir da beide die 1800 Meter auf der anderen Seite runtergefallen.
Nach Süden, rechts hinauf auf den Gipfel, kommen sie nicht. Ihnen bleiben zwei Möglichkeiten. Sie könnten versuchen, links hinunter auf dem steilen Nordgrat abzusteigen. Aber den Weg kennen sie nicht. Es gibt keine Spur, der sie folgen könnten. Der Wind hat den Schnee zu hohen Gebilden verweht, die oft über den Abgrund ragen, ohne dass man das von oben immer erkennen kann. Tritt man versehentlich auf so eine überhängende Stelle, bricht man ab und stürzt in die Tiefe. Trotzdem probieren sie es 100 Meter nach unten. Aber für so einen Abstieg im Tiefschnee haben sie viel zu wenig Ausrüstung dabei. Bleibt der Abstieg zurück über die Wand.
Aber in dieser Wand mit Fels, da hätten wir unglaublich viel Felshaken gebraucht, unglaublich viel Felsmaterial, vielleicht sogar Bohrhaken oder sowas, dass man da zurückgekommen wäre. Und wir haben gesagt, also das Runterklettern, auch wieder 3 Tage in diese schattige Wand. Der Kazuya hatte zu dem Zeitpunkt schon einen schwarzen Daumen irgendwie oder einen leicht angefrorenen Daumen und die Zehen. Und da haben wir gesagt, dass wir das quasi irgendwie überleben, wäre relativ gering die Chance.
Ein Jahr früher wäre das ihre einzige Chance gewesen. Aber seit 2010 gibt es 2 Hubschrauber in Nepal, die in der Lage sind, Menschen aus Höhen bis 7000 Metern zu retten. Schweizer Luftretter der Air Zermatt haben sie zusammen mit der nepalesischen Fishtail Air aufgebaut.
Und das war dann unsere Rettung in dem Sinne. Das Glück mittlerweile im Kombo war für uns, dass das alles mit einem normalen Handynetz abgedeckt ist. Und wir hatten ein ganz normales Handy dabei und wir hatten das nicht dabei, um Hilfe zu holen. Also wir steigen in so eine Wand nicht ein mit einer der möglichen Optionen von dem Berg zu kommen, indem wir sagen, ja, lass uns einen Helikopter zu rufen. Also das ist so beschämend und das ist das Letzte, was mit dem plant man nie im Vorfeld, weil es zeigt davon, dass man eben in dem Sinne versagt hat, ja, als Bergsteiger, als Profibergsteiger, wenn man sich bei sowas retten lassen muss, wo wir eben nicht mal irgendwie nicht einen Unfall hatten oder sowas, hat sich keiner von uns den Fuß oder den Arm gebrochen oder irgendwas.
Kapitän Sabin Basnet und sein Helfer Purna Awale versprechen, am nächsten Tag in der Früh zu fliegen, wenn das Wetter gut ist.
Und wir haben gedacht, wow, Wahnsinn, die kommen und holen uns. Und, unglaublich. Und dann lagen wir die ganze Nacht wirklich mehr oder weniger wach, haben bei jeder Windböe, sind erschrocken irgendwie, haben wieder rausgeschaut, ob es zugemacht hat, ob es quasi Wolken gegeben hat oder ob der Wind aufgefrischt ist oder ob es nur so eine kleine Brise war. Und waren dann am Morgen nach dieser endlosen Nacht wirklich unglaublich erleichtert, als wir rausgeschaut haben, es war ein perfekter Sonnenaufgang, ein unglaublich schöner Tag. Man schaut dann rüber eben auf den Everest, auf den Lhotse, auf den Nupze. Wirklich ein Wahnsinnsausblick von dort oben. Und haben dann auch schon echt bald irgendwie so den Helikopter gehört, dass der gekommen ist.
Wegen der großen Höhe kann der Hubschrauber immer nur einen aufnehmen. David und Kazuya spielen Schnick, Schnack, Schnuck, Schere, Stein, Papier. David gewinnt. Er darf als Erster in den Hubschrauber.
Und dann kam ihm der Hubschrauber, ist dort angeflogen, hat dann mit einer Kufi quasi auf diesem Grat mehr oder weniger geparkt, aber der, also so gehuvert, eben in der Luft gestanden. Und dann geht die Tür auf, so eine Schiebetür auf der Seite, macht der Purna Awale, das ist der Flughelfer, macht die Türen auf und bedeutet mir so, dass ich reinsteigen soll. Und ich sprinte da hoch dann, weil das war so ein bisschen eine kleine Anhöhe von diesem Platz, wo wir gewartet haben. Also ich sprinte dann so hoch, das sind 4-5 Schritte und dann steige ich in den Helikopter ein und setze mich hinten hin und sage, okay, wir können losfliegen. Hey, wow.
In einer halben Minute ist David unten im Grünen, vor der Lodge in Chukung, von wo sie 4 Tage vorher aufgebrochen sind. Von der Notlage, in die David und Kazuya geraten sind, hat von den anderen Bergsteigern dort natürlich noch keiner etwas mitbekommen.
Jeder hat geschaut, was da los ist, war da gestanden mit meinen Steigeisen, mit den dick eingepackt, mit der Schneebrille, wie vom All irgendwie quasi da plötzlich gelandet und stand da und ich konnte mein Glück nicht fassen.
Auch für Kapitän Sabin und seinen Rettungshelfer Purna Awale ist das ein besonderer Moment. Alle Einsätze bisher sind sie zusammen mit den Schweizern geflogen. Heute fliegen sie ihren ersten Rettungseinsatz allein.
Und ich kann mich erinnern, wo ich eben da runtergeflogen bin mit ihnen, haben sie wirklich so sich gegenseitig so High Five und mir irgendwie so High Five nach hinten gemacht und waren total irgendwie so, ja, jetzt wäre es unsere erste Rettung irgendwie alleine. So.
Nachdem sie David abgesetzt haben, fliegen Sabin und Purna wieder hinauf, um Kazuya zu holen. David baut seine Kamera auf, er will diesen Moment filmen. Von Chukung aus hat man einen direkten Blick auf den Grat. Rechts die schattige Nordwand, links die Ostwand in der Morgensonne.
Ich habe das dann so mich auf die Kamera konzentriert und da gefilmt. Und das ist uns dann schon weit weg da irgendwie. Man sieht aber den Helikopter, wo er hinfliegt und so. Und der ist dann wieder an dieselbe Stelle geflogen. Ich habe auch genau gewusst, wo die Stelle irgendwie ist, wo wir rauskamen auf dem Grat. Und dann hat man plötzlich den Helikopter nicht mehr gehört. Also war dann irgendwie dieses Ferne, war plötzlich weg. Und dann habe ich gewartet und gewartet, auf die Kamera geschaut, weil da konnte ich so ein bisschen reinzoomen, habe ich nichts gesehen irgendwie. Und dann man hat einfach nichts mehr gebaut, war kein Geräusch, kein nichts. Und dann bin ich zu den anderen Treckern und habe die gefragt, habt ihr gesehen, wie der Helikopter weggeflogen ist? Und alle haben gesagt, nee, der ist dort oben noch, der ist da gelandet. Und dann habe ich gesagt, der kann dort nicht landen, der kann dort nicht den Motor ausstellen, definitiv nicht. Dann ist mir langsam eben so das gekommen, irgendwas musste passiert sein.
Es dauert eine halbe Stunde, bis klar ist, der Hubschrauber ist abgestürzt. Auf dem Film sieht man später, wie er kurz über dem Grat schwebt. Dann steigt eine weiße Schneewolke auf und die Maschine verschwindet links hinter dem Grat in die Ostwand. Ein anderer Hubschrauber entdeckt kurze Zeit später das Wrack.
Also für mich war klar, der Kazuya ist auch ums Leben gekommen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass wenn dort oben beim Landemanöver, weil das ist das Gefährliche, wenn dort oben der Helikopter irgendwie abstürzt, dann hundertprozentig ist der Kazuya auch mit quasi abgestürzt und ums Leben gekommen.
Normalerweise würde ein Rettungshubschrauber Verunglückte an so einer Stelle mit einem langen Seil, einer sogenannten Longline, bergen. Der Hubschrauber bliebe in sicherer Entfernung zum steilen Gelände. Die Technik haben Sabin und Purna zwar schon geübt, aber noch fehlt den beiden die Ausrüstung für die nötige Funkverbindung zwischen Retter und Pilot. Sabin und Purna versuchen deshalb auch bei Kazuya das gleiche Manöver, das bei David gerade noch so gut geklappt hat. Aber diesmal gelingt es Sabin nicht, den Helikopter in einen stabilen Schwebeflug zu bringen. Das ist in der dünnen Luft in dieser Höhe ziemlich schwierig.
Der Helikopter war viel weniger stabil als vorher, als er David gerettet hat. Er ist viel zu weit über das Ziel hinausgeflogen.
Er hat mir eben erzählt, dass in dem Moment, wo er mehr oder weniger einsteigen wollte, quasi der Helikopter immer näher zu ihm so gekommen ist. Ja? Und das muss man sich vorstellen, wir sind so in dieser Mulde gewesen und sind zu dem Helikopter, wo er mich auch abgeholt hat, das war so leicht erhöht, da sind wir dann so mit diesen drei Schritten nach oben gegangen. Und in dem Moment quasi, wo er so hochgehen wollte, kam dann diese Kufe von dem Helikopter auf Augenhöhe immer näher zu ihm. Also er konnte dann plötzlich nicht mehr einsteigen. Und dann hat er sich geduckt mit dem Kopf, weil die Kufe ihm sonst irgendwie ins Gesicht gekommen wäre.
Und als der Helikopter dann seitwärts gedriftet ist, ging plötzlich eine Schneewolke auf und alles wurde weiß.
Und in dem Moment ist dann der Rotor an den Grat gekommen, weiter oben. Und durch diesen Impact, durch den Schwung, ist der Helikopter dann nach hinten quasi wirklich 30, einen halben, 50 Zentimeter über seinem Kopf stehen, nach hinten weggefallen und quasi mit so einer Rückwärtsrolle über seinem Kopf eben diese 1800 Meter Wand nach unten gestürzt.
Und dann konnte ich den Hubschrauber in die Tiefe fallen sehen. Ich habe sofort verstanden, was passiert ist. Wenn ich mich in den Helikopter eingeklinkt hätte, wäre ich mit in die Tiefe gerissen worden. Mir ist das Blut in den Adern gefroren. So knapp bin ich dem Tod entkommen.
Nach dem ersten Schock ruft Kazuya David auf dem Handy an. Große Erleichterung, er lebt. Aber wie Kazuya jetzt noch retten? David versucht es überall, beim japanischen Militär, bei der japanischen Botschaft, aber niemand traut sich zu fliegen. Und ein Abstieg allein ist für Kazuya nicht möglich.
Am Tag des Unfalls konnte ich mehrere Helikopter sehen, die nach dem abgestürzten Hubschrauber suchten. Aber keiner kam in meine Richtung.
Es gab, wie gesagt, in Nepal zu dem Zeitpunkt noch einen einzigen Helikopter, der diese Leistung wirklich gehabt hat, dort oben zu fliegen. Und auch der Pilot, der Captain Siddhartha, der wurde auch von der Air-Zermatt ausgebildet, aber der hat auch gesagt, hey, das ist irgendwie, mein bester Freund kam da gerade ums Leben, mehr oder weniger, und ich kann es nicht fliegen irgendwie, das ist zu riskant. Was wir auch verstehen und akzeptieren müssen natürlich. Auf der anderen Seite mag man das in dem Moment aber nicht akzeptieren.
Kazuya verbringt eine weitere Nacht auf dem Grat. Als er aufwacht, hört er einen Helikopter kommen.
Als der Helikopter kam, bedeutete mir der Pilot, dass er mich von der Unglücksstelle nicht retten könnte. Er ließ ein Seil runter, damit konnte ich zu einer etwas tieferen Stelle klettern und von dort wurde ich gerettet.
Dann ist eben der Captain Siddhartha, der beste Freund von dem Verunglückten, alleine ohne einen Helfer, mit eben einem ganz leichten Setup von dem Helikopter, ohne Türen, ohne alles, ist dann hochgeflogen zu dem Grat und hat quasi im siebten Anlauf, weil er einfach auch so nervös war, eben dieses Manöver nochmal zu fliegen, im siebten Anlauf mit, ich glaube, dem letzten Tropfen irgendwie Kerosin im Tank, hat dann den Kazuya dort oben gerettet. Und somit haben wir beide sind diese Amada Blam entkommen oder sind da irgendwie noch am Leben, aber natürlich zu einem Preis, den ich gerne zurückzahlen würde oder wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, anders mir wünschen würde, aber das geht nicht.
Als ich die Geschichte zum ersten Mal gelesen habe, im Tourenbericht, den David für seine Alpenvereinssektion geschrieben hat, da habe ich mich das auch gefragt. Wenn Extrembergsteiger sich in gefährliches, schwer erreichbares Gelände begeben, gut. Aber müssen sie sich dann vom Hubschrauber retten lassen? Aus Höhen, wo das Fliegen wirklich gefährlich ist. Um den Preis, dass dabei zwei Menschen sterben. Auf der anderen Seite, wie selbstverständlich ist es für uns, dass Skifahrer und Bergwanderer in den Alpen mit dem Helikopter gerettet werden? Das ist auch gefährlich für die Piloten. Und was ist nun wertvoller oder gerechtfertigter, auf präparierten Pisten carven oder eine schwierige Nordwand im Himalaya erklettern? In Kathmandu, der Hauptstadt Nepals, werden Kapitän Sabin und Purna Awale wie Nationalhelden bestattet. David und Kazuya besuchen danach die Familien der Toten. Und was sie da erleben, Damit hätten sie nicht gerechnet.
Sie sind beide eben Hindus, beide hinduistische Familien. Und für einen Hindu ist es die beste Art, quasi zu sterben oder ums Leben zu kommen, indem man quasi ein anderes Leben rettet. Dadurch kommt man direkt aus diesem Wiedergeburtskreislauf raus und quasi hat es das direkte Ticket ins Nirvana. Und dort hat die Frau von Captain Sabin, die Witwe, quasi in dieser Trauerfeier, hat sie mir ein Geschenk gemacht. Wieso bekomme ich ein Geschenk irgendwie? Und so, ja, weil ich derjenige bin, der ihrem Mann quasi den Weg direkt ins Nirvana ermöglicht hat. Und das ist natürlich, wo ich diese unglaubliche Last, diese Schuld gefühlt habe, plötzlich so eine Geste. Da habe ich nicht gewusst, wie ich darauf reagieren soll in dem Moment. Und von Captain Sabin, die Mutter, hat mir gesagt, jetzt habe ich schon die Pflicht, das Leben für zwei weitere erfüllend und glücklich zu leben.
Die Familie von Sabin ist eine recht wohlhabende, angesehene Familie. Schon der Vater war Pilot. Auch er empfängt die beiden.
Der sitzt in so einem Raum, so einem kleinen Zimmer, alles rausgeräumt aus dem Raum, alles in weiß. Weiß ist die Farbe der Trauer für die Hindus. Und es wurde eben davor gesagt, ja, ist die Tradition, dass der Vater eben so und so viele Tage nur in diesem Raum sich aufhalten darf und nur quasi für irgendwie rausgehen an den Altar. Wer saß denn eben in der einen Ecke und so 2 Meter entfernt haben wir uns dann auf den Boden gesetzt, so im Schneidersitz und wussten nicht, ob wir jetzt halt anfangen sollen zu reden oder der Vater. Und es war dieses unglaublich gefühlte, ewig lange Schweigen. Und du hast diesen Drang, dass du dich vor ihm auf die Knie wirfst und dich entschuldigst und sagst, er soll dich strafen mit allem, was er will. Und es tut dir unglaublich leid und du kannst es nicht mehr rückgängig machen. Und diese ganzen Sachen hast du im Kopf. Und weißt aber, du weißt nicht, ob du jetzt überhaupt reden darfst oder wird hier überhaupt geredet. Und so in diesem, das so. Und dann hat er plötzlich angefangen zu reden und er weiß eigentlich nicht, was er sagen soll. Und er ist unglaublich traurig, aber er weiß, dass wir nicht dran schuld sind und er würde uns eigentlich gerne zum Essen einladen, aber er darf das im Moment nicht durch seine Dinge und wenn wir das nächste Mal kommen, dann möchte er, dass wir kommen zum Essen und so ging das Gespräch dann los und dann haben wir über alles Mögliche geredet, eben über die Ausbildung vom Captain, über seinen Sohn einfach, was er für ein Mensch war, weil wir haben den ja überhaupt nicht gekannt. Ich habe den ja eine halbe Minute in seinem Fliegeroutfit gesehen, ohne dass ich irgendwie 2 Worte mit ihm gewechselt habe. Und plötzlich war ich bumm in dieser Familie drinnen. Und das war das Beste, was auch uns hätte natürlich passieren können. Im Nachhinein bin ich unglaublich dankbar für diese Erfahrungen, weil das natürlich irgendwie mein Leben dann am Ende zumindest leichter macht.
Auch die Familie von Punnavale empfängt die beiden Bergsteiger freundlich. Aber diese lebt in ganz anderen Verhältnissen.
Es ist eine ganz arme Familie, der war nur Flugretter eben und die haben gerade ein Haus ein bisschen neu gebaut, hat 2 Söhne und die Frau, die konnten alle kein Englisch, die waren gerade so auf der Schwelle, dass sie rauskommen und es quasi geschafft haben durch diese Vaterfigur, den Punnavale, die es geschafft hat, zum Flughelfer eben aufzusteigen und endlich Geld verdienen und plötzlich ist der weg. Und die waren verzweifelt. Sie wissen nicht, wie sie das nächste halbe Jahr überleben, mehr oder weniger. Und von dem her war für mich dann klar, okay, diese Familie, da habe ich die Verantwortung, wirklich mich zu kümmern und da wirklich zu schauen, dass es denen in Zukunft gut geht. Und mit der Familie von Punnavale bin ich mittlerweile unglaublich gut befreundet. Jedes Mal, wenn ich in Nepal bin, besuche ich die.
David unterstützt die Familie bei der Ausbildung der Kinder. Rikesh, der älteste Sohn, wird, wenn mit den Papieren alles gut geht, noch in diesem Jahr zum Studium nach Deutschland kommen. David hat später einige böse E-Mails bekommen. Ob es nicht besser wäre, wenn er jetzt tot wäre. Solche Sachen. Besonders viele kamen, als das Schweizer Fernsehen eine Dokumentation über den Aufbau der nepalesischen Luftrettung ausgestrahlt hat. Von Bergkameraden oder den Schweizer Luftrettern ist er nicht kritisiert worden.
Vielleicht wäre es leichter für mich, wenn ich einen Fehler finden würde, irgendwie, um das dann zu akzeptieren und sagen, okay, den Fehler kann ich das nächste Mal vermeiden. Aber von den Verhältnissen im Vorfeld fällt es mir schwer, quasi da zu sagen, hätte ich was anders gemacht.
Das ist ja gerade das Tragische an der Geschichte von David und Kasuya. Die beiden haben sich eigentlich nichts vorzuwerfen. Und trotzdem tragen sie schwer am Tod der 2 Menschen, die für ihre Rettung gestorben sind.
Stellen wir uns mal gerade so ein wunderbares Alpenpanorama vor, ja? Zwei Gipfel im Vordergrund, schneebedeckt, umrahmt vom blauen Himmel. Und jetzt zoomen wir mal rein in die Luft zwischen den 3500 Meter hohen Bergen und da entdecken wir einen Mann. Er hält eine Stange in den Händen und läuft konzentriert über ein Drahtseil, das zwischen diesen beiden mächtigen Gipfeln gespannt ist. 347 Meter lang. Und unter ihm geht es mehrere hundert Meter runter. Keine Sicherung, natürlich. Freddy Nock ist der Mann auf dem Seil, Extremseilläufer. 23 Weltrekorde hält er nach seinen eigenen Angaben. 7 davon stehen im Guinness-Buch. Was nicht im Guinness-Buch steht, der Mann war schon so gut wie tot. Und das schon mehrmals und ganz unabhängig von seinen Rekordversuchen auf dem Seil. Christian Rex ist in die Schweiz gefahren, in einen kleinen Ort in der Nähe von Aarau, um Freddy Nock zu treffen.
Meine Oma hatte ein Buch, nach dem ich ganz verrückt war. Auf dem Cover war das Bild eines Zirkusdompteurs mit einem kunstvoll geringelten Schnauzbart, der breit lächelnd in der Manege den Hals eines sibirischen Tigers umfasst. Ich habe dieses Bild nie vergessen, auch wenn meine Oma gestorben und das Buch verloren gegangen ist. Als ich Freddy Nock das erste Mal gegenüberstehe, haut es mich um. Freddy sieht dem Tigerdompteur so dermaßen ähnlich, dass ich denke, es ist ein und dieselbe Person. Nur der Schnäuzer ist zu einer schmalen Leiste auf der Oberlippe gestutzt. Und tatsächlich ist Freddy auch ein Zirkusmensch. Er zähmt zwar keine Tiger, aber er ist in einem Schweizer Traditionszirkus aufgewachsen und dort zu einem Star-Artisten geworden. Seinen ersten Auftritt hatte Freddy mit gerade mal 5 Jahren.
Und dann kam die Saison, im März ging wieder raus beim Zirkus Nock und ich habe dann als erster Mal...
Der hieß auch Zirkus Nock?
Ja, es gibt ja Familienzirkus, der gibt es ja immer noch. Ne? Und dann durfte ich mitmachen. Ich zeige dir nachher mal Kostüm und alles noch von diesem ersten Lauf und die Schuhe. Und dann gehst du da rein, die Manege, und dann sind Leute, die klatschen. Das war schon ein schönes Gefühl.
45 Jahre liegt dieser erste Auftritt zurück. Seitdem ist Freddy zum vielleicht berühmtesten Seilläufer der Welt geworden. Vor allem in China ist er ein großer Star. Dort werden seine Rekordversuche live im Fernsehen übertragen und bis zu 55 Millionen Menschen sehen ihm dort zu. Gerade die Woche vor unserem Treffen ist Freddy wieder dort gewesen und erneut Weltmeister geworden, gegen Läufer halb so alt wie er oder noch jünger. Aber dass Freddy Nock überhaupt noch lebt, ist ein Wunder. Kurz nach seinem ersten Auftritt als Kind gastiert der Zirkus Nock in St. Moritz.
Es war freier Tag und ich habe mit meiner Cousine vorne im Vorzelt gespielt. Und dann in dieser Saison hatten wir einen Dompteur, der hat einen Bär, eine komische Nummer gemacht, einen Grizzlybär. Und der hat den gefüttert und dann auf einmal ging der Bär weg. Ich weiß nur, ich saß mit dem Rücken zum Bär nach hinten und meine Cousine saß so, dass sie eigentlich zum Zoo nach hinten sah. Und auf einmal springt die auf, der Bär ist los, der Bär ist los.
Die Cousine rennt Richtung Campingwagen und kann sich in Sicherheit bringen. Freddy aber reagiert nicht schnell genug.
Bevor ich da schnallte, habe ich dann mal hoch und gucke nach hinten und sehe diesen riesen Bären auf mich zurennen. Und bin dann erschrocken und habe keine Zeit mehr gehabt, zum Camping rüberzuspringen. Und bin dann, da ist gerade ein Buffetwagen, das war 5 Meter von mir, ein Buffetwagen. Und der Bär kam mir nach und ich bin dann vorne gestolpert und habe mich unter den Wagen gerollt.
Da kam der Bär nicht dran, zum Glück.
Ja, doch, der kam dann dran, der hat mich dann rausgeholt mit seinen Tatzen.
Ah, nein.
Und das Gefühl, das war, boah, das hast du einfach in dir. Du siehst die Tatzen kommen und dann kommt die Kralle und hat mich eigentlich rausgeholt wie ein Ball. Ne?
Mhm.
Und ich lag dann auf meinem Gesicht nach unten auf dem Boden und er hat sich von hinten in meinen Kopf reingebissen.
Freddy schreit wie verrückt. Sein Vater und sein Onkel kommen angerannt. Der Onkel haut von hinten mit einem Vorschlaghammer auf den Bären ein.
Und beim dritten, vierten Mal hat sich der Bär erhoben und hat gemacht und wollte wieder runtergehen. Dann konnte mein Vater mich rausziehen. Und dann Handtuch rüber und dann ab ins Spital. Geschrauen wie am Spieß, Blut überall im Gesicht. Und zum Glück kam der Bär nicht mit den Zähnen durch meine Schädeldeckel.
Mhm.
Er hat mir aber die ganzen Haare weggerissen und ich habe hinten viele Narben hier. Die haben das dann nach 3 Monaten alles wieder zusammengezogen, hat Zeit gebraucht, dass die Haut wieder zusammengekommen ist.
Kaum ist Freddy aus dem Krankenhaus entlassen, spielt er am Waldrand wieder mit seiner Cousine. Sie will ihm etwas zuwerfen. Freddy rennt über die Straße, um zu fangen, und wird von einem VW-Bus erfasst.
Genau das sehe ich. Kerzengerade.
Er wird 50 Meter weit weggeschleudert, kommt aber wie durch ein Wunder mit Prellungen und einer Gehirnerschütterung davon. Wiederum nur Tage später geht die Familie zum Tretbootfahren an einen See. Der 5-jährige Freddy will ins Boot springen, aber fällt von den anderen zunächst unbemerkt ins Wasser. Er kann nicht schwimmen.
Das war mein dritter fast Tod, kann ich sagen. Ich bin dann ins Wasser gefahren, es hat geplatscht, ich habe ein paar Mal noch geplatscht, und dann auf einmal tauchte ich ab. Und das Schöne war, es war Sommer, es war also schönes Licht, Sonnenschein. Und ich sehe das Bild noch, wenn du da abtauchst und dann noch blub, blub, nimmst du und hast die Augen auf und du siehst dann nachher schon Trampelboot noch schwimmen. Das siehst du, wie die da auf das Steg gehen. Und dann sah ich einfach nur noch ein weißes, schönes Licht.
Der kleine Freddy liegt 3 Meter unter der Wasseroberfläche auf dem Grund und schaut nach oben.
Das war eigentlich ein schönes Gefühl, also im Wasser zu sterben, ertrinken. Und dann kam das Licht und dann kam dieser Stab rein, so durch das Licht. Und die haben mich dann irgendwo eingeholt und dann rausgezogen. Und oben, dann war ich weg. Und dann oben haben sie mich ausgepumpt.
Ah, du hattest schon Wasser eingeatmet.
Ja, ich war eigentlich schon luftlos. Aber die Augen waren auf. Aber es war ein schönes Erlebnis, das Wasser sterben.
Freddy Nock erzählt mir diese Geschichten bei sich im Garten. Wir sitzen auf Liegestühlen im Schatten. Es ist wahnsinnig heiß an diesem Tag im August. Vor uns auf der Wiese steht ein 8,50 Meter hoher Turm. Er ragt deutlich über die angrenzenden Häuser hinaus. Von der Turmspitze aus sind 2 Stahlseile Richtung Rasen gespannt. Freddys Übungsseile in einem Winkel von 37%, genau in dem Winkel, den er bei seinem nächsten Guinness-Rekordversuch in China gehen wird. Niemand hat diese Steigung bisher geschafft. Sie ist ungefähr so steil wie eine rote Piste beim Skifahren.
Du hast ungefähr 3 oder 4 Meter.
Mittlerweile hat er auch diesen Rekord aufgestellt. Die Chinesen haben eine große Fernsehshow daraus gemacht. Ich schaue sie mir an. Das Stahlseil ist von einem 40 Meter hohen Turm Richtung Boden gespannt. Freddy schafft die Strecke im 2. Versuch. Er läuft sie sogar blind mit einem sichtdichten Helm. Aber selbst hier im Garten vom Turm zu fallen, muss doch schon tödlich sein, denke ich mir. Wieso lebt dieser Mann noch, der aussieht wie der Tigerdompteur von meinem Buchcover? Freddy erzählt weiter, sagt, dass es etliche Situationen gab, bei denen er nur knapp mit dem Leben davongekommen ist. Er spricht von einem Seillauf in Russland vor 3 Jahren. 220 Meter Distanz, ungesichert in 50 Metern Höhe über einem Fluss. Das Seil ist zwischen 2 Kränen gespannt. Freddy ist auf einem der Kräne, bereit aufs Seil zu laufen. Er gibt über Funk das Signal, dass er starten will. Das aber wird falsch verstanden. Und Freddy merkt nicht, der Kran gegenüber fängt an, das Seil mehr und mehr zu spannen.
Und dann saß ich auf dem Kran, gehe nach vorne, halt das Seil und war immer noch gespannt. Und vor allem gemacht, pah! Und wenn man sich vorstellt, ein Kran steht auf 50 Meter oben, leicht schräg, und das Seil reißt, das gab Schläge. Ich bin 3-mal in die Höhe gespickt und ich bin 3-mal auf demselben Fleck gelandet. Aber ich habe eine riesengroße Hand über mich gesehen, eine weiße, leuchtende Hand über mich.
Was?
Ja, also wie eine Hand, die mich eigentlich beschützt. Also ich will jetzt da nicht über weiß ich was anfangen zu.
Wenn aber du das siehst.
Also aber das sind, ich habe nichts gespürt, ich habe nur das Seil ist gerissen und ich habe nur ein riesen Licht gesehen. Alles schneeweiß. Hell wie damals, wo ich ertrunken bin. So ein weißes Licht.
Wer oder was ist das?
Ich sage einfach, das sind die Schutzengel. Mein Leben ist einfach gegeben. Ob es jetzt Gott ist, ob es für mich sind, das die Engel. Also irgendetwas ist hier, was mich beschützt auf dieser Welt.
Für einen Moment denke ich, der Mann ist verrückt. Aber eigentlich bin ich empfänglich für so etwas. Für solche mystisch-spirituellen Geschichten. Ja, ich bin fasziniert. Wir fahren im Auto durchs Alpenvorland. Freddy will mit seinem 3-jährigen Sohn in einen Familienzirkus. Er hat auch noch 4 ältere Töchter. Freddy kennt die Leute im Zirkus und alle dort kennen ihn und begrüßen ihn herzlich. Ich frage direkt die Erste, die wir treffen, die Frau des Zirkusdirektors, wie Freddy so ist.
How is Freddy? I can say it. Freddy is Freddy. I love Freddy because he's Freddy.
What does that mean?
That means that he is the person that he is. And you can't change Freddy. He's great. Balls of steel, guts of glory.
But is Freddy more a circus or is he more the guy who chases all those records?
I believe it's both. I believe you have to have the drive of the circus to make you have that goal to achieve the record. It comes from within.
So you're proud of him?
I'm very proud of Freddy.
Yeah?
Who has accomplished what he has accomplished? Nobody.
Freddy ist Freddy, mit Eiern aus Stahl. Und wer nicht wagt, der nicht gewinnt, sagt sie. Freddy, eine Mischung aus Zirkusmensch und jemand, der nur auf Rekorde aus ist. Aber er schafft die Rekorde nur, sagt die Frau, weil er die Energie eines Zirkusartisten hat. Später, als wir zurück zu Freddy nach Hause kommen, liegt der Garten wenigstens teilweise im Schatten und Freddy will trainieren. Er nimmt die 11 Kilo schwere Stange und will den Rekord üben, den er einen Monat später in China aufstellen wird. Dort wird er 40 Meter Strecke bei 37% Steigung gehen.
Freddy geht auf dieser 2 cm dicken Stange. Das geht in die Waden, sagt er. Ja, mit den Schuhen läuft er über dieses Seil, balanciert mit der Stange. Faszinierend. Jetzt ist er fast da. Er sagt, wenn da ein Rutscher passiert, ist er weg. Aber er hat es geschafft. Juhu! Ein neuer Hausrekord. Und wie kommst du da jetzt wieder runter?
Ja, hier würde ich nie runterlaufen. Weil
das heißt, du kletterst deinen Turm. Das war die Stange, die hat er runtergeschickt. Jetzt rutscht er rückwärts runter, balanciert, die Beine wackeln. Freddy rutscht, Freddy balanciert, Freddy wackelt, schnauft und rutscht mit dem hinteren Bein gestreckt, mit dem vorderen komplett angewinkelt runter. Jetzt langsam beruhige ich mich, es sind nur noch 2-3 Meter. Das war jetzt sozusagen ein Stunt, so zwischen Tür und Angel jetzt für mich. Aber das kam für mich jetzt schon gefährlich rüber.
Es ist gefährlich, es ist ein Fehler und du bist weg. Also die Schräge, was jetzt hier ist. Und du fällst zurück, kannst du das Seil nicht mehr fangen. Es geht noch steiler, also wenn ich das jetzt schaffe, dann kann ich noch 20 cm draufhängen, also das ist noch steiler oben.
Hast du gerade Spaß gehabt?
Ja, sicher, das gibt mir den Kick.
Ja, also die Gefahr ist essentiell auch.
Ja, sicher. Ich könnte jetzt vor dir abstürzen und das Genick brechen, oder? Könnte sein. Und jetzt zeige ich dir ohne Stange, jetzt gehen wir ohne hoch. Ja, und das ist Freddy Nockhalt.
Natürlich gelingt auch dieser Stunt. Und würde ich fürs Guinness-Buch arbeiten, könnten wir Weltrekord Nummer 24 notieren, aufgestellt im heimischen Garten, nur für mich zu Präsentationszwecken in 8,50 Meter Höhe. Das absolute Karriere-Highlight passiert aber in 3582 Metern Höhe zwischen zwei Alpengipfeln im Engadin im März 2015. Freddy läuft eine Distanz von 347 Metern mit einer Abspannung in der Mitte ohne Absicherung.
Klar, auf dem Berg ist es anders, weil du hast 1000 Meter unter dir. Und dann hast du so einen Moment, du läufst und siehst dann die Höhe. Und da musst du sofort umschalten und sagen, hallo. Du weißt zwar, wo du bist jetzt da oben, aber du musst wieder zurück in dein Element gehen. Du hast nur das Seil. Du hast keine Chance. Wenn du ins Schwanken kommst und machst den Fehler, was du hier beim Training gemacht hast, ich weiß genau welcher, ein Stange hoch und dich schlagt es weg vom Seil. Wenn ich dann hinsetze in der Mitte, ich hatte ja Probleme, also das Ding ist ja geschwungen und gemacht und dann sitzt du
und entspannst.
Ausbalanciert,
ja.
Und dann ist für mich das Seil uninteressant. Dann guckst du mal rüber, dann ziehst du das, was du auf dem Berg siehst und dann ziehst du mal, wo du sitzt. Auf diesem dünnen Seil. Dann guckst du runter und sagst, wow, das ist ja, jetzt bist du da, das ist ein schönes Gefühl, das ist wirklich ein Hammer, aber da war noch keiner da.
Als ich mir später zu Hause noch einmal das Video von dem Rekord anschaue, realisiere ich erst, was dieser Freddy Nock da wirklich macht. Ein dünnes Seil, das man bei den Helikopteraufnahmen kaum sieht. Freddy schwebt förmlich aufrecht gehend durch die schneebedeckten Berge, setzt behutsam einen Fuß vor den anderen, hält eine lange Balancierstange auf Hüfthöhe. Es erscheint wie vollendete Meditation, vollendete Konzentration. Da läuft ein Mann, der keine Angst hat, der Vertrauen hat in sein Können und in seine Schutzengel.
Und ich bezeichne mich nicht als besten Seilläufer, ich bezeichne mich als
den erfahrensten, erfolgreichsten und sichersten.
Einfach ein sicherer Seilläufer, der wahnsinnig Spaß an seinem Laufen hat. Ja,
das merkt man.
Also ich werde mit 80 noch irgendwas machen, also das ist mein Ziel.
Und du glaubst, dass die Schutzengel immer bei dir sind?
Die werden immer da sein. Wenn sie nicht mehr da sind, dann höre ich auf.
Wo niemand vorher war. Eine 100 über sehr mutige Menschen, über Risiko und Entdeckergeist. Danke an Thomas Mattheim, der uns erzählt hat, was wirklich in der Riesending-Schachthöhle passiert ist im Sommer 2014. Danke auch an sein ganzes Team. Danke an Christian Rex, der Freddy Nock getroffen hat, den Mann mit Eiern aus Stahl und vielen Schutzengeln. Und vielen Dank an Wolfgang Schiller, der uns die Geschichte von David Göttler und Kazuya Hiraide und ihrer Rettung von der Arma Dablam erzählt hat. Danke an Vera Pacher online und Alex Stojanov in der Technik. Und vielen Dank an Daniel Stender und Wolfgang Schiller für die Redaktion dieser Sendung. Habt ein schönes Wochenende. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
Die Radio Wissen. 100.
Freddy Nock ist völlig verrückt. Total sympathisch, aber völlig verrückt. Er ist 50, benimmt sich aber wie ein kleines Kind, das irgendwas zum ersten Mal macht. Zum Beispiel, als er in die Berge geht. 3500 Meter Höhe, eine Strecke von 250 Metern, die er laufen will, das ist schon an sich unglaublich genug. Aber er hat einfach auch nicht dran gedacht, dass da oben alles anders ist wegen der Höhenluft.
Aber die Luft da oben, die war Hammer. Ich hab da, wir haben da aufgebaut, ich bin da rumgerannt wie in so ein kleines Männchen und dann sage ich, hey, komm, mach doch mal ein bisschen. Sagt der Freddy, langsam, wir sind hier in den Bergen.
Hast du deinen Sauerstoff verschwendet?
Hey, ich habe den so weg, nach 10 Minuten war ich da am Schlaufen.
Und wir haben gedacht, wow, Wahnsinn, die kommen und holen uns, unglaublich. Und dann lagen wir die ganze Nacht wirklich mehr oder weniger wach.
Der David Göttler ist in derselben Alpenvereinssektion Mitglied wie mein Bruder, Sektion Bayerland. Eine ganz kleine Sektion für aktive Bergsteiger strengerer Richtung heißt das. Also für Leute, die es wirklich wissen wollen. Ich habe da eigentlich nichts zu suchen, außer dass ich jedes Jahr mal auf so eine Hütte gehe und dort mit meinem Bruder Geburtstag feiere. Und deswegen habe ich über meinen Bruder relativ schnell Kontakt bekommen zum David Göttler. Es hat dann trotzdem relativ lang gedauert, das Interview zu führen, weil der inzwischen die meiste Zeit des Jahres in Chamonix und in Nordspanien lebt, wenn er nicht eh im Himalaya unterwegs ist oder sonst wo auf der Welt. Geklappt hat es dann endlich im November am Rande eines Vortrags über seine letzte Everest-Expedition im Alpinen Museum in München. Und dafür nochmal herzlichen Dank, dass wir dort so unkompliziert aufnehmen konnten.
Die Radio Wissen 100. Jeden Freitag ab 18.15 Uhr.